Mein Mitbewohner war unter der Woche nicht zu Hause, also hatte ich die Wohnung ganz für mich allein. Es waren Frühlingsferien, also hatte ich auch keine Vorlesungen an der Uni. Ich hatte keine Pläne und eigentlich nichts, was ich wirklich erledigen musste. Am Montag war ich praktisch im Haus eingeschlossen, wegen eines starken Sturms, der über unsere Stadt hinwegzog. Das war zu dieser Jahreszeit nichts Ungewöhnliches, aber es schien jedes Mal schlimmer zu sein. Die Bäume sahen aus, als würden sie gleich wegfliegen, und das Haus bebte und knarrte unaufhörlich. Da ich wusste, dass ich sowieso nicht schlafen konnte, beschloss ich, wach zu bleiben. Ich schaltete die Xbox ein und begann eines meiner Videospiele. Ich spielte über eine Stunde, wahrscheinlich bis etwa 11, als es an der Tür klingelte. Ich pausierte das Spiel und stand auf, aber dann fiel mir der Sturm wieder ein. Wer sollte um diese Uhrzeit draußen sein? Ich ging zur Haustür und schaute durch den Türspion. Nichts. Ich öffnete die Tür. Wind und Regen schlugen mir sofort entgegen, aber als ich mich umsah, war niemand zu sehen. Ich schloss die Tür wieder und dachte, vielleicht hatte der Wind irgendwie die Klingel ausgelöst. Ich weiß es nicht. Das klingt jetzt albern. Aber was sollte ich sonst denken? Ich kehrte zu meinem Spiel zurück, aber nur ein paar Minuten später hörte ich einen lauten Krach im Hinterhof. Dinge fielen und zerbrachen. Ich wusste sofort, dass es unsere Gartenmöbel waren und rannte zur Hintertür. Alles war über den Garten verstreut. Der Wind wehte alles umher. Ich zog schnell meine Schuhe an und ging hinaus. Ich begann, jedes einzelne Möbelstück gegen die Rückseite des Hauses zu schieben. Der Wind war so stark, dass es wehtat, wenn mir das Wasser ins Gesicht schlug. Ich beeilte mich so schnell ich konnte, bis ich jemanden sah. Eine Gestalt stand am Rand des Gartens und beobachtete mich. Ich starrte ihn einen Moment lang an, schnappte mir dann das letzte Möbelstück und rannte ins Haus, um dem Regen zu entkommen. Ich sah durch die Hintertür, während ich mich abtrocknete, aber die Person war verschwunden. Zwischen dem Klingeln und dieser Begegnung war ich etwas nervös. Ich setzte mich ins Wohnzimmer, diesmal scrollte ich nur auf meinem Handy herum, weil ich genug davon hatte, unterbrochen zu werden. Nach einer Weile konnte ich kaum noch die Augen offen halten. Ich schnappte mir eine Decke und legte mich auf das Sofa. Ich hatte keine Lust, nach oben zu gehen, und der Sturm war dort oben ohnehin viel lauter. Es dauerte eine Weile, aber schließlich schlief ich ein. Ein paar Stunden später, noch mitten in der Nacht, weckte mich eine plötzliche Windböe, die das Haus erschütterte. Ich warf die Decke weg und setzte mich auf, stellte die Füße auf den Boden, bereit nachzusehen, ob die Möbel noch draußen waren. Doch kaum berührten meine Füße den Boden, waren sie klatschnass. Das weckte mich sofort richtig auf. Ich blickte nach unten und sah eine Pfütze direkt neben dem Sofa. Dann sah ich eine weitere und noch eine, in einer Linie über den Boden verteilt. In den Pfützen waren schwache, matschige Fußabdrücke zu sehen. Ich stand auf und rannte in eine Ecke des Raumes. Mein Herz schlug wild in meiner Brust. Nach einer Minute, in der ich nichts außer dem Wind draußen hörte, folgte ich langsam den Spuren. Sie führten durchs ganze Haus, hinauf und hinunter, aber ich konnte deutlich erkennen, dass sie durch die Hintertür gekommen waren, die ich dummerweise nicht abgeschlossen hatte, als ich hinaus in den Regen gerannt war. Ich schloss sie jetzt ab und holte mein Handy, um den Notruf zu wählen, aber dann kam mir ein Gedanke. Was, wenn sie noch im Haus waren? Ich verhielt mich still und bewegte mich in einen Teil des Hauses, in dem ich mich am besten verstecken konnte, und rief dann an. Ich wartete schweigend, bis die Polizei eintraf. Als sie kamen, durchsuchten sie alles, sahen dasselbe wie ich, fanden aber sonst nichts. Sie sagten, es sehe nach einem gezielten Angriff aus, denn es fehlte nichts. Und es war offensichtlich, dass sich die Person auf mein Haus konzentriert hatte. Allerdings waren sie direkt an mich herangekommen, während ich schlief, und hatten offenbar nichts getan, außer mich zu beobachten, was sehr beunruhigend ist, aber auch wenig Sinn ergibt. Wenn sie mir etwas hätten antun wollen, wäre das der perfekte Moment gewesen. Nach einigem Nachdenken kam ich zu dem Schluss, dass die Person eigentlich wegen meines Mitbewohners gekommen war. Sie sahen mich, sahen sich das ganze Haus an und gingen dann, ohne irgendetwas zu tun. Wenn es also ein persönlicher Angriff war und mein Mitbewohner zu Hause gewesen wäre, glaube ich, dass es viel schlimmer hätte ausgehen können. Ich möchte diese Geschichte damit beginnen zu sagen, dass ich in meiner Jugend kein guter Mensch war. Die Meinungen anderer hatten einen starken Einfluss auf mich. Die Nachbarschaft, in der ich aufwuchs, war von Verbrechen geprägt. Folglich waren die meisten Menschen um mich herum Kriminelle. Die teuren Autos, die sie fuhren, und die Kleidung, die sie trugen, ließen mich glauben, dass Gesetze zu brechen eine coole Art war, im Leben voranzukommen. Die meisten meiner Freunde dachten genauso. Und wenn sie sich auf irgendein Verbrechen einließen, war ich direkt hinter ihnen. Mich ihren Taten nicht anzuschließen, schien keine Option zu sein. Die wenigen Male, in denen mein Instinkt mir sagte, dass ihre Pläne eine schlechte Idee waren, stellten sie meine Männlichkeit in Frage. Und das reichte aus, um mich gefügig zu machen. Sie wussten, wie sie mich manipulieren und meine mangelnde Selbstachtung ausnutzen konnten. Ohne Vater aufzuwachsen, kann das mit einem Mann machen, und es dauerte lange, bis ich lernte, damit umzugehen. Aber diese Geschichte handelt nicht davon. In meiner Jugend verbrachte ich viel Zeit in irgendeiner Art von Gefängnis. Es dauerte 20 Jahre, bis ich begriff, dass dieser Weg nirgendwo hinführte. Versteht mich nicht falsch. Ich war kein gewalttätiger Krimineller. Und die meisten von uns waren es auch nicht. Ich möchte nur sagen, dass so ein Leben zu nichts führt. Und genau an diesem Punkt war ich, als ich eine der krankesten Geschichten hörte, die ich je in meinem Leben gehört habe. Während eines meiner vielen Aufenthalte in einem texanischen Gefängnis wurde ich von der örtlichen Bezirkshaftanstalt dorthin verlegt, um den Rest einer 3-jährigen Haftstrafe abzusitzen. Mit der Zeit hatte ich gelernt, dass es beim Zusammenleben mit einem Mitgefangenen wichtig war, respektvoll und freundlich zu sein, ohne zu vergessen, dass niemand wirklich ein Freund war. Mein neuer Zellengenosse war ein ruhiger, stämmiger Mann von etwa 40 Jahren. Als ich eingewiesen wurde, deutete er auf die untere Pritsche und ich legte meine Sachen dort ab. Ich stellte mich vor und er knurrte nur und nickte. Er schien ein zurückhaltender Typ zu sein, was mir recht war. Als Leser hasste ich es, mit jemandem in einer Zelle zu sein, der ununterbrochen redete. Er erzählte mir nicht seinen Namen, und ich würde nicht nachhaken. Wenn er mich kennenlernen wollte, würde er es mich wissen lassen. Die ersten Tage verliefen ruhig. Jeder machte sein Ding. Essen, Hofzeit, das Übliche im Gefängnis. An meinem dritten Tag wurden wir eingeschlossen, nachdem einige Gangmitglieder einen anderen Insassen erstochen hatten. In Erwartung des gewohnten Schweigens meines Zellengenossen legte ich mich auf meine Pritsche und schlug ein Buch auf. Vertieft in meine Lektüre, ohne zu beachten, was er tat. Eine tiefe, raue Stimme von oben riss mich aus meiner Welt. Es war er. Er begann damit, mich zu fragen, warum ich im Gefängnis saß. Die Überraschung, ihn nach so langer Zeit sprechen zu hören, ließ mich kurz stutzen. »Ah, ja, entschuldige. Herstellung von Methamphetamin. Das Übliche für mich. Ich wusste, er würde meine Papiere sehen wollen, um es zu überprüfen. Also reichte ich sie ihm, bevor er danach fragen konnte. Gut, wenn du ein Kinderschänder gewesen wärst, hätte ich dich getötet. Das überraschte mich nicht. Die übliche Haltung gegenüber jedem, der mit Vorwürfen im Zusammenhang mit Kindern hereinkam, war, ihn sofort nach seiner Ankunft umzubringen. Und wenn ich ein Täter gewesen wäre, hätte ich den Tod verdient. Er knurrte zustimmend. Und ich dachte, das wäre alles, was er mir für eine lange Zeit sagen würde. Aber er war weit davon entfernt, fertig zu sein. Ich habe in meinem Leben mehrere Männer getötet, aber am liebsten töte ich Kinderschänder. Das überraschte mich ein wenig. Der Wärter hatte mir am ersten Tag gesagt, dass mein Zellengenosse ebenfalls wegen Meth-Herstellung einsaß. Daher verwirrte mich sein gelassenes Reden über das Töten. Die meisten vermieden es, über solche Dinge zu sprechen. Es gab immer einen Spitzel in der Nähe. Vielleicht testete er mich oder dachte, ich wäre zu verängstigt, um etwas zu sagen. Was auch immer der Grund war, er zögerte nicht, weiterzureden. Und ich, zu neugierig, um ihn zu unterbrechen, hörte einfach zu, während er mir alles erzählte. 1972 trampte ich durch Texas. Mein Vater war mit seiner Freundin nach New Mexico gezogen, nachdem meine Mutter mich rausgeworfen hatte, als ich von der Schule flog. Das Haus meines Vaters war der einzige Ort, an den ich gehen konnte. Unterwegs war ich ein paar klapprigen Autos begegnet, aber keinem wie dem letzten, das mich mitnahm. Ein Trucker brachte mich bis zur Staatsgrenze nach New Mexico und ich hoffte, bald bei meinem Vater anzukommen, weil mein Geld langsam knapp wurde. Ich hatte seit einigen Kilometern niemanden gesehen, aber schließlich hielt ein alter Mann in einem Ford-Pickup an. Er sah aus wie ein normaler Typ, nicht wie das Schwein, das er sich herausstellte. Wir fuhren etwa 10 Meilen, dann sagte er, er könne mich den ganzen Weg nach Santa Fe mitnehmen. Ich war müde vom Laufen, also war ich überglücklich. Dann sagte er, ich müsste ihm einen Gefallen tun, wenn du verstehst, was ich meine. Ich war erst 16 damals, also verstand ich nicht ganz, was er meinte, bis er anfing, seinen Reißverschluss herunterzuziehen. Dann begriff ich es sofort. Ich hatte nicht die Absicht, so etwas zu tun, und ich sagte es ihm. Der Ausdruck in seinem Gesicht machte mich wütend, als ob er mir nicht glaubte. Ich bemerkte, dass er den Wagen an den Straßenrand lenkte und dachte, er würde mich aussteigen lassen. Aber als wir hielten, drehte er sich zu mir um und beharrte darauf, dass er mich den ganzen Weg zum Haus meines Vaters bringen könne, wenn ich diese eine Sache täte. Diesmal klang seine Stimme verzweifelter. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits wütend und sagte ihm, er solle zur Hölle fahren. Als ich mich umdrehte, um die Tür zu öffnen und auszusteigen, packte er mich und versuchte, meinen Kopf nach unten zu drücken. Auf keinen Fall würde ich zulassen, dass ein Mann mich so behandelte. Also stach ich im Kampf mit ihm so lange mit meinem Taschenmesser auf ihn ein, bis er sich nicht mehr wehrte. Ich stellte sicher, dass niemand gesehen hatte, wie ich ihm das Messer in den Leib rammte. Dann stieg ich aus dem Beifahrersitz und schob ihn auf diese Seite. Ich nahm seinen Platz hinter dem Steuer ein und fuhr etwa eine Meile eine Schotterstraße entlang, bis ich eine steile Klippe sah, von der ich ihn hinunterstoßen konnte. Es war anstrengend, denn der Alte wog mindestens 25 Kilo mehr als ich, aber ich schaffte es, ihn über die Klippe zu werfen. Sein Körper stürzte etwa 15 Meter hinab und ich sah, wie sein Kopf auf ein paar Felsen aufschlug. Wenn ich ihn nicht erstochen hatte, dann tötete ihn das sicher. Ich wusch mich etwas in einem Bach weiter unten am Hang. Ich überlegte, den Pickup den Rest des Weges nach Santa Fe zu nehmen, aber ich wusste, die Polizei würde nach ihm suchen, wenn jemand ihn als vermisst meldete. Es war schade, so einen schönen Truck einfach rosten zu lassen, aber ich wollte nicht erwischt werden, wie ich ihn fuhr. Der Rückweg zur Straße dauerte einige Stunden. Ich schaffte es etwa eine Woche später zum Haus meines Vaters und blieb dort, bis ich wegen Waffenbesitzes eingesperrt wurde. Bis heute bin ich mir nicht sicher, ob diese Geschichte wahr war. Unabhängig davon beobachtete ich meinen Zellengenossen für den Rest unserer gemeinsamen Zeit genau. Wenn ein Mann so etwas Kaltblütiges tut, kannst du ihm nicht den Rücken zukehren. Die kleinste Provokation könnte eine überzogene Reaktion auslösen, und du könntest am Ende tot sein. Viele Jahre sind vergangen, seit ich diese Geschichte gehört habe. Mein Zellengenosse und ich sprachen nie wieder darüber, und ich habe sie nie erzählt. Bis heute. Wie ich bereits sagte, ich weiß nicht, ob es wirklich passiert ist. Aber wenn man älter wird, zählen die Vielleichts viel weniger. Der Gedanke, dass es da draußen eine Familie gibt, die ihren Angehörigen wegen eines mörderischen Psychopathen nie wieder sah, wiegt viel schwerer. Meine Mutter sagte mir immer, ich hätte eine ruhelose Seele. Und wenn mir das Leben eines bewiesen hat, dann, dass sie mich durchschaut hatte. Seit meinem 20. Lebensjahr bin ich mindestens 10-mal umgezogen. Und das ist noch konservativ geschätzt. Seit ich denken kann, wollte ich verzweifelt aus meiner Heimatstadt fliehen. In der Jugend wurde es nur schlimmer. Durch Fernsehen und Filme lernte ich die große, weite Welt da draußen kennen. Und in meiner kleinen Welt zu bleiben, fühlte sich wie Erstickung an. Und das war noch vor dem Internet. Ich kann mir nur vorstellen, wie elend es für einen Teenager in einer kleinen US-Stadt sein muss, voller Hoffnungen und Träume, gefangen im winzigen Universum des World Wide Web. Die Geschichte, die ich erzählen will, passierte während eines dieser Umzüge. Und wenn du sie hörst, wirst du verstehen, warum sie mir all die Jahre im Gedächtnis geblieben ist. Ich lebte seit etwas über 2 Jahren in der Hauptstadt. Und obwohl ich mein Leben dort liebte, es war 1994, und obwohl die Jobs dank des bevorstehenden Tech-Booms zunahmen, machten die Lebenshaltungskosten und der Wohnungsmangel es fast unmöglich, eine neue Bleibe zu finden. Mein damaliger Mitbewohner traf die vernünftige Entscheidung, mich rauszuwerfen. Mein Alkoholismus war außer Kontrolle geraten und ich hatte etwas getan, das mir nicht verziehen werden konnte. Ich hatte keine andere Wahl, als in meine Heimatstadt zurückzukehren. Es war das Letzte, was ich wollte, aber ich war nicht für ein Leben auf der Straße gemacht. Zurück in der Kleinstadt würde ich nun bei meinen Eltern wohnen, was die Demütigung nur noch größer machte. Mein Ego musste der Sicherheit eines Dachs über dem Kopf weichen. Ich mietete einen U-Haul-Transporter, lud meine wenigen Habseligkeiten ein und verabschiedete mich von meinem neuen Zuhause. Die Fahrt würde etwa 4,5 Stunden dauern und ich hatte es nicht eilig anzukommen, also nahm ich mir Zeit und hielt mich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ich hielt an ein paar Orten am Stadtrand, um mich von den wenigen Leuten zu verabschieden, mit denen ich während meiner Zeit dort Freundschaft geschlossen hatte. Meine einzige Hoffnung war, dass ich eines Tages, bevor ich alt wurde, wenigstens noch einmal zurückkehren könnte, selbst wenn es nur für einen Besuch war. Der letzte Halt war für ein Abschiedstreffen mit meiner Freundin. Wir beschlossen, keine Fernbeziehung zu versuchen. Es wäre nicht fair gewesen, weder für sie noch für mich, zumal ich nicht wusste, ob ich sie je wieder sehen würde. Nach 3 Stunden bei ihr riss ich mich schließlich los und machte mich auf den Weg. Der größte Teil der Fahrt in den nächsten Stunden war qualvoll langweilig, und wenn ich das Gefühl hatte, die Kontrolle über die Straße zu verlieren, hielt ich an, um mich auszuruhen, wenn auch nur für ein paar Minuten. Dann ging es mit neuer Energie weiter. Später an diesem Tag steckte ich fast 1 Stunde im Stau. Das langsame Fahren bedeutete, dass ich nicht auf die Uhr geachtet hatte und mitten in den Berufsverkehr nach Feierabend geraten war. Obwohl ich die letzten Jahre in der Großstadt verbracht hatte, war ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen und hatte den Rhythmus der Pendler gerade lange genug vergessen, um nicht mehr zu wissen, wann er begann und endete. Aber vielleicht war das gar nicht so schlimm. Es durchbrach die Monotonie der Fahrt und hielt meinen Geist wach. Die langsame Autoschlange löste sich allmählich auf, bis ich wieder auf die erlaubte Geschwindigkeit beschleunigen und mich von den wenigen verbliebenen Fahrzeugen entfernen konnte. Es erstaunt mich immer noch, dass die meisten Fahrer, wenn sie die Chance haben, sich von der Masse zu entfernen, lieber dicht beieinander bleiben wie eine Herde Schafe. Ich liebe es, das einzige Auto in Kilometerumkreis zu sein, ohne jemanden in der Nähe. Das hat mir auch geholfen, Unfälle zu vermeiden. Bisher scheint es für mich zu funktionieren. Ich sehe keinen Grund, das zu ändern. Sobald ich dem Verkehr entkommen war, war ich noch etwa 45 Minuten von meinem Ziel entfernt. Die wenigen Autos, die ich überholte, fuhren rechts, um mich vorbeizulassen, bis ich auf eine kleine Gruppe von 3 Kastenwagen stieß, nicht viel größer als der U-Haul, den ich fuhr. Wegen ihrer Größe konnte ich nicht sehen, was sie aufhielt, aber nahm an, dass vor ihnen noch ein anderes Fahrzeug sein musste. Wir waren alle im rechten Fahrbahnstreifen mit etwa 30 Metern Abstand unterwegs, aber ich näherte mich schnell und wusste, dass ich abbremsen musste, also tat ich das. In diesem Moment waren wir nur noch 3 Wagenlängen voneinander entfernt, als plötzlich der erste Transporter eine Vollbremsung hinlegte. Der Wagen vor mir und ich mussten sofort eine Entscheidung treffen. Wenn ein vollbeladener Transporter mit 70 Kilometern pro Stunde unterwegs ist und jemand vor ihm abrupt stoppt, hat man nur Sekunden, um zu reagieren, sonst enden alle tot. Man hatte mir beigebracht, oder vielleicht hatte ich es mir selbst irgendwann ausgedacht, dass es sicherer ist, auf den Seitenstreifen auszuweichen, wenn die Straße asphaltiert ist. Ich weiß nicht, ob das die richtige Methode ist, um einen Unfall zu vermeiden, aber an diesem Tag war es die richtige Wahl. Der Fahrer vor mir entschied sich, links zu überholen. Und an jedem anderen Tag wäre das in Ordnung gewesen. Es waren keine anderen Autos auf dieser Spur, aber da war ein Mann. Als ich an dem abrupt gestoppten Transporter vorbeifuhr, sah ich, was vermutlich der Grund für den plötzlichen Halt war. Beim Vorbeifahren blickte ich zurück und sah eine Art japanisches Motorrad mitten auf der Fahrbahn liegen, während der Fahrer sich zum linken Seitenstreifen schleppte. Leider schaffte er es nicht. Ich hatte keine Zeit, das Gesehene zu verarbeiten, bevor ich den Horror erlebte, der mich all diese Jahre verfolgt hat. Gerade als ich die Szene begriff, raste der Transporter, der noch Sekunden zuvor vor mir gewesen war, an dem stehenden Fahrzeug vorbei und überfuhr den Motorradfahrer. Mir stockte der Atem und mein Kiefer klappte herunter. Alles ging so schnell, dass ich erst begriff, was passiert war, als ich zu hyperventilieren begann. Ich fuhr noch etwa einen halben Kilometer auf dem Seitenstreifen weiter und überlegte, ob ich umkehren sollte. Aber nach dem, was ich gesehen hatte, war klar, dass ich niemandem mehr helfen konnte. Ein letzter Blick in den Rückspiegel zeigte das Grauen. Die beiden Transporter standen regungslos auf der Straße und niemand bewegte sich. Mit einem kurzen Gebet für alle Beteiligten lenkte ich den Wagen zurück auf die Fahrbahn und fuhr in meine Heimatstadt, während ich Gott anflehte, dieses schreckliche Bild aus meinem Kopf zu löschen. Als ich endlich bei meinen Eltern ankam, war ich seltsam froh, ihr Haus zu sehen. Ich erzählte ihnen nicht, was passiert war. Sie freuten sich, mich wiederzusehen, und das Erlebte so schnell wieder aufzuwärmen, war das Letzte, was ich wollte. 25 Jahre sind seitdem vergangen, und heute ist das erste Mal, dass ich jemandem außer meiner Frau von diesem Tag erzähle. Obwohl ich versucht habe, es hinter mir zu lassen, hat es immer noch einen prominenten Platz in meinem Unterbewusstsein. Es taucht hin und wieder in meinen Träumen auf, manchmal mit drastischen Abweichungen von den tatsächlichen Ereignissen, aber meist so klar wie in der Sekunde, als es geschah. Manchmal mache ich mir selbst Vorwürfe, weil ich nicht angehalten habe, um zu helfen, aber ehrlich gesagt, war ich damals noch ein Kind und nicht reif genug, um mit so einer Situation umzugehen. Was sagt man schon zu einem Mann, der gerade jemanden mit über 60 Kilometern pro Stunde überfahren hat? Tut mir leid, Kumpel, reicht einfach nicht. Das ist mir letztes Jahr passiert. Ich arbeitete an einer Tankstelle. Ich weiß, das ist sehr typisch für diese Art von Geschichten, aber wenn man wirklich dort arbeitet, rechnet man nie damit, dass einem selbst etwas passiert. An diesem Abend regnete es draußen. Nicht besonders stark, aber genug, um es unangenehm zu machen, ohne irgendeine Art von Überdachung draußen zu sein. Bei solchem Wetter kommen viel weniger Leute in den Laden, um etwas zu kaufen oder das Benzinbar zu bezahlen. Also bestand meine Arbeit im Grunde nur darin, da zu sein. Manchmal ging ich durch den Laden, um mir die Beine zu vertreten und wach zu bleiben. Aber die meiste Zeit verbrachte ich mit meinem Handy. Während ich in meinen sozialen Netzwerken stöberte, hörte ich plötzlich ein seltsames Geräusch von draußen. Es war ein Klopfen an der Glastür. Ich hob den Blick vom Handy und sah eine Gestalt draußen im Regen stehen. Es war ein Mann, sein Gesicht von der Kapuze seiner Jacke bedeckt. Ich machte ihm ein Zeichen, dass er hereinkommen könne, dass die Tür nicht verschlossen war. Doch er bewegte sich nicht, klopfte einfach weiter gegen das Glas, als hätte er mich nicht gesehen. Ich ging zur Tür und öffnete sie, grüßte ihn. Er sah mich nicht an, ging einfach an mir vorbei, direkt zum Tresen. In meinem Kopf war es fast komisch, wie zerstreut der Typ wirkte. Ich ging zurück hinter den Tresen und der Mann verlangte eine Packung Zigaretten, bezahlte bar und ging wieder. Da schaute ich aus dem Fenster und bemerkte, dass weder auf dem Parkplatz noch an den Zapfsäulen ein Auto stand. Der Mann ging weiter bis zur Straße und lief dann am Rand entlang durch den Regen, als wäre nichts. Ich hätte mich viel weniger gewundert, wenn er einen Benzinkanister oder so gekauft hätte, unter der Annahme, dass ihm das Auto ausgegangen war oder eine Panne hatte. Aber er kaufte einfach Zigaretten und verschwand. Da ich sonst nichts zu tun hatte, dachte ich die nächste Stunde nur an diese seltsame Begegnung. Es war einfach so merkwürdig. Ich kam zu keinem sinnvollen Schluss und begann schließlich ein paar Produkte aufzufüllen, um mir die Zeit zu vertreiben. Währenddessen hörte ich erneut jemanden an die Tür klopfen. Ich ging um das Regal herum und sah denselben Mann wie zuvor draußen stehen. Ich trat näher und öffnete die Tür. »Ist alles in Ordnung?«, fragte ich. Er antwortete nicht. »Du kannst das Telefon benutzen, wenn du willst«, sagte ich, bemüht, Hilfe anzubieten. »Da unten an der Straße«, sagte er. Ich streckte den Kopf hinaus und versuchte, etwas zu erkennen, aber in der Ferne war nichts zu sehen. Dann fiel mein Blick auf einen Benzinkanister neben einer der Zapfsäulen. Er zeigte darauf und sagte: »Hilfe«. und da wurde mir klar, dass er wahrscheinlich nicht viel Englisch hatte, sprach. Ich sagte ja und ging mit ihm zum Zapfgerät. Er reichte mir eine Kreditkarte und ich begann, den Kanister mit Benzin zu füllen. Der Mann stand hinter mir, als wollte er sich aus meinem Blickfeld halten, was mich unwohl fühlen ließ. Als der Kanister voll war, gab ich ihn ihm schnell und wollte gleich zurückgehen. Der Kerl hielt mich auf, packte mich am Arm. Er begann schnell zu reden, aber ich konnte ihn nicht verstehen. Ich riss mich los und lief zurück zur Tür. Doch dann rief er etwas, als würde er mit jemand anderem sprechen. Gerade als ich zur Tür kam, sah ich einen anderen Mann auf der anderen Seite des Tresens, der Dinge in seinen Rucksack steckte. Er sah mich an und sprang sofort über den Tresen, aber dann wurde alles schwarz. Ich wachte am Boden auf mit einem heftigen Kopfschmerz. Es schien, als seien nur ein paar Minuten vergangen seit dem Vorfall, und ich begriff sofort, dass der Typ hinter mir mir auf den Kopf geschlagen hatte, um seinem Komplizen zur Flucht zu verhelfen. Ich rief die Polizei und man brachte mich ins Krankenhaus, aber ich hatte keine ernsthaften Verletzungen, nur eine Gehirnerschütterung und ein paar Stiche. Das Schlimmste war das Gefühl der Scham, so leicht ausgetrickst worden zu sein und ihnen im Grunde selbst geholfen zu haben. Ehrlich gesagt bin ich dankbar, dass sie mich niedergeschlagen haben und ich bewusstlos wurde, bevor Schlimmeres passieren konnte, denn die Überwachungskameras zeigten, dass der Mann im Laden bewaffnet war. Wenn ich versucht hätte, ihn aufzuhalten oder auch nur eine Bedrohung dargestellt hätte, hätte er mich erschießen können und ich wäre vielleicht nie wieder aufgewacht. Ich war mit meinem Lieferwagen auf dem Heimweg, nachdem ich spätabends eine Lieferung in einem abgelegenen Dorf gemacht hatte. Es war gegen 23 Uhr und draußen regnete es gleichmäßig. Normalerweise arbeitete ich nicht so spät, aber hin und wieder gab es Lieferungen nach Ladenschluss, also nach 22 Uhr. Die Geschäfte, die ich belieferte, lagen ziemlich weit auseinander. Daher bestand der größte Teil der Fahrt aus langen Straßen ohne viel Abwechslung. Während ich die Straße entlang fuhr, sah ich weiter vorne Scheinwerfer. Obwohl ich genau die Geschwindigkeitsbegrenzung einhielt, holte ich das Fahrzeug schnell ein. Es war ein alter Pickup, der extrem langsam vor mir herfuhr. Es schien, als hätte der Fahrer Angst, auf der nassen Straße ins Rutschen zu kommen, aber er fuhr so langsam, dass es einfach unpraktisch war. Nach einer Minute wurde ich ungeduldig und suchte nach einer Möglichkeit zum Überholen. Ich beschleunigte leicht und setzte den Blinker, damit er wusste, was ich vorhatte. Doch genau in dem Moment, als ich überholen wollte, verlor sein Pickup plötzlich die Kontrolle und verließ die Straße. Ich trat abrupt auf die Bremse und fuhr an den Rand. Ich blieb in meinem Lieferwagen sitzen und schaute aus dem Seitenfenster. Sie waren nur knapp an einigen Bäumen vorbeigeschrammt, aber die Böschung hinuntergefahren und wahrscheinlich stecken geblieben. Obwohl es überhaupt nicht meine Schuld war, fühlte ich mich schrecklich und konnte sie nicht einfach dort lassen, ohne zumindest Hilfe zu holen. Ich versuchte, den Notruf zu wählen, aber es gab keinen Empfang. Nach einer Minute, in der ich keine Bewegung im Pickup sah, wurde ich noch nervöser und stieg aus, um nachzusehen, wie es ihnen ging. Ich ging am Straßenrand entlang, während der kalte Regen fiel, und stieg vorsichtig die Böschung hinunter zu den Bäumen. Der Pickup war in einigen Büschen stecken geblieben, schien aber nicht allzu stark beschädigt zu sein. Ich näherte mich der Fahrerseite. Das Fenster war beschlagen und ich konnte nicht hineinsehen. Ich klopfte und öffnete dann die Tür. Ein Mann saß auf dem Fahrersitz und versuchte verzweifelt, den Pickup zu starten. »Alles in Ordnung? Kann ich Ihnen helfen?« »Srenje«, fragte ich. Er starrte mich einige Sekunden wortlos an, dann antwortete er, »Naja, nehmen Sie mich mit.« Ich sagte ihm, dass ich ihn zur nächsten Tankstelle bringen könnte, wo er Hilfe holen könnte, aber mehr könne ich nicht tun. Nach kurzem Überlegen stimmte er zu. Er stieg aus dem Pickup und ich führte ihn zurück zu meinem Lieferwagen. Trotz des Regens ging er langsam und schien jede meiner Bewegungen zu beobachten. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehte, um ihn anzusehen, hielt er meinen Blick, bis ich wegschaute. Es beunruhigte mich, Aber vielleicht wollte er nur sicher gehen, dass ich keine verdächtige Person war. Wir stiegen beide ein und ich fuhr los. Ich wusste nicht genau, wie weit die nächste Tankstelle entfernt war, aber ich war sicher, dass es nicht mehr als 80 bis 100 Kilometer sein konnten. In den ersten Minuten versuchte ich etwas Smalltalk, aber der Mann antwortete kaum. Ich dachte, vielleicht hatte er Kopfschmerzen vom Unfall, aber auf jeden Fall war die Situation sehr unangenehm. Hin und wieder sah ich ihn an und er starrte mich nur an, ohne zu lächeln oder die Stirn zu runzeln, er beobachtete mich einfach. Ich begann mich zu fragen, wer dieser Mann wirklich war, den ich da mitgenommen hatte. Ich dachte, jeder normale Mensch wäre dankbar für meine Hilfe, wenn er mitten im Nirgendwo festsaß. Glücklicherweise sah ich nicht lange danach die Lichter eines kleinen Dorfes vor uns. Doch als wir näher kamen, benahm sich der Mann noch seltsamer. Er schaute sich ständig um, sowohl im Fahrzeug als auch aus den Fenstern. Als ich die Tankstelle ansteuerte, parkte ich den Lieferwagen und fragte ihn, ob er noch weitere Hilfe brauchte. Er antwortete nicht, aber ich spürte eine Spannung, als würde er über etwas nachdenken. Ich versuchte, das Schweigen zu brechen. »Nun, dann werde ich jetzt weiterfahren.« Der Mann warf einen letzten Blick um sich und stürzte sich plötzlich auf mich, drückte mich aggressiv gegen die Tür. Er begann auf mich einzuschlagen, während ich die Tür öffnete und versuchte auszusteigen. Doch genau in diesem Moment wurde die Beifahrertür aufgerissen und jemand zerrte ihn von mir weg. Ich versuchte immer noch zu Atem zu kommen und verstand nicht ganz, was passierte, bis ich aus dem Lieferwagen stieg. Da waren zwei Streifenwagen und einige Beamte, die den Mann überwältigten. Sie gaben mir nicht alle Details, aber anscheinend war der Mann auf der Flucht vor einem schweren Verbrechen in einem gestohlenen Pickup. Als ein Beamter den verunglückten Pickup am Straßenrand entdeckte, rief er andere Kollegen, die an der Tankstelle warteten. Sie wussten nicht, dass er mit mir kam, als ich ankam, aber als sie sahen, dass er mich angriff, griffen sie sofort ein. Ich weiß nicht, ob er mich angriff, um den Lieferwagen zu stehlen, oder weil er die Polizeiautos sah und dachte, ich hätte ihn verraten. Auf jeden Fall war es eine erschreckende Erfahrung. Ich wusste, dass der Mann seltsam war, aber ich hatte keine Ahnung, in welcher wirklichen Gefahr ich schwebte. Wenn diese Beamten nicht an der Tankstelle gewartet hätten, weiß ich nicht, ob ich heute noch am Leben wäre. Es war ein gewöhnlicher Wochentagabend. Ich war allein zu Hause, trank eine Tasse Kaffee und blieb spät in meinem Zimmer auf, um etwas Arbeit zu erledigen. Ich hatte eine knappe Deadline und wenn ich diese Nacht durcharbeitete, würde der Rest der Woche viel entspannter für mich werden. Ich saß an meinem Laptop am Schreibtisch, hochkonzentriert und etwas müde, als mein Fokus durch ein dumpfes Geräusch aus dem Erdgeschoss unterbrochen wurde. Ich blickte zur Zimmertür, aus deren Richtung das Geräusch gekommen war, erinnerte mich aber daran, dass es draußen regnete und das Geräusch wahrscheinlich nur das Haus war, das wegen des Regens und Windes knarrte. Ich arbeitete weiter, nur um kurz darauf erneut durch ein Klopfen unterbrochen zu werden. Ich stand auf und ging bis zum Fuß der Treppe. Alle Lichter waren aus, aber ich blieb stehen und wartete, ob das Geräusch sich wiederholte, um seine Quelle zu lokalisieren, nur um sicherzugehen, dass nichts Ernstes war. Ich war immer noch müde und hatte keinen Grund anzunehmen, dass es mehr war als normale Hausgeräusche. Nach einer Minute Warten ging ich wieder nach oben. Auf etwas zu warten, das wahrscheinlich nichts war, erschien mir als Zeitverschwendung und ich wollte diese Zeit lieber für die Arbeit nutzen, um dann schlafen gehen zu können. Ich setzte mich wieder an meinen Laptop und arbeitete etwa anderthalb Stunden, ohne weitere Geräusche aus dem Erdgeschoss zu hören, abgesehen von gelegentlichem leichten Knacken. Es war gegen 1 Uhr morgens und ich war gerade dabei, das zu beenden, was ich für diese Nacht erledigen wollte, als ein weiterer lauter Schlag durch das ganze Haus hallte. Dieses Mal war es viel lauter und schien vom Fuß der Treppe zu kommen. Ich sprang auf und rannte zur Treppe, jetzt etwas besorgter, aber es war nichts dort. Ich ging ein paar Stufen hinunter und spähte über das Geländer, aber das Haus war so still und leer wie immer. Draußen regnete es noch, aber dieses Geräusch war zu laut und zu häufig, als dass der Regen es hätte verursachen können. Nach erneutem Warten wurde ich ungeduldig und ging zurück in mein Zimmer. Ich hatte keine Ahnung, was los war. Aber ich konnte mir immer noch nicht vorstellen, dass es mehr war als das Knarren des Hauses. Ich setzte mich wieder an den Schreibtisch und fast sofort hallte ein weiterer Schlag durch das Haus. Diesmal aus dem Flur direkt vor meinem Zimmer. Ich blickte zur angelehnten Tür und keine Sekunde später ging eine Gestalt den Flur entlang. Mein Herz setzte für einen Moment aus. Ein Schock durchfuhr mich. Ich hörte, wie sie in eines der Gästezimmer ging und in dem Gedanken, dass sie nicht wusste, dass ich bereits zu Hause war, rannte ich zur Tür und schloss sie ab. Die Schritte verstummten sofort. Dann begannen sie schnell den Flur entlang direkt auf meine Tür zuzukommen. Ich wich zurück und suchte nach etwas, das ich als Waffe benutzen konnte. Ich hätte wahrscheinlich in diesem Moment die 911 anrufen können. Aber ich glaube, ich war zu sehr damit beschäftigt, dass etwas passieren könnte, bevor sie eintreffen würden. Ich griff nach einer Schere vom Schreibtisch, während der Mann von der anderen Seite gegen die Tür schlug. Dann begann er sie zu treten. Es klang, als könnte die Tür jeden Moment aus den Angeln brechen. Doch dann hörte es auf. Ich hörte sein schweres Atmen an der Tür, dann seine Schritte, die die Treppe hinuntergingen. Ich nahm mein Telefon vom Schreibtisch und wählte den Notruf, während seine Schritte durch die Flure im Erdgeschoss hallten. Eine Tür wurde geschlossen, ich glaube die Hintertür, und dann war das Haus still. Die Polizei kam sehr schnell, innerhalb von 2 oder 3 Minuten, und ich erschrak fast erneut, als ich Schritte hörte, die um das Haus liefen. Ich glaube, als er die Tür schloss, wollte er mich glauben lassen, er sei gegangen, was teilweise funktionierte, aber ich hatte trotzdem zu viel Angst, hinunterzugehen, bevor die Polizei da war. Ich rannte hinaus und traf auf die Beamten, aber wer auch immer dieser Mann war, er war bereits geflohen. Obwohl mehrere Streifenwagen die Nachbarschaft durchsuchten, fanden sie ihn nie. Es gibt so viele Fragen zu diesem Vorfall, die mich wahrscheinlich mein Leben lang verfolgen werden, besonders weil er noch da draußen ist und mich beobachten oder auf einen weiteren Moment warten könnte, um einzudringen. Seine Absichten sind unklar, aber die Ermittler glauben, dass er am Morgen ins Haus gekommen war, möglicherweise während ich nicht da war. Wahrscheinlich hatte er darauf gewartet, dass ich einschlafe, bevor er ausführte, was auch immer er vorhatte. Aber wenn er sich mehrere Stunden versteckt hatte, glaube ich nicht, dass es nur darum ging, ein paar Dinge zu stehlen. Ich war auf einer Roadtrip-Rückfahrt von meinem Urlaub. Die Heimfahrt war lang, etwa 16 Stunden, aber ich war entschlossen, sie am Stück zu schaffen, ohne ein Hotelzimmer bezahlen zu müssen. Doch als die Sonne unterging, wurden meine Augen immer schwerer. Ich zwang mich, wach zu bleiben, indem ich ein paar mitgebrachte Snacks aß, aber das half nur eine Weile. Ich wusste, dass ich irgendwann eine Pause brauchen würde, sei es nur für ein kurzes Schläfchen oder vielleicht sogar für die ganze Nacht. Die Straße war leer, keine Städte oder sonst etwas in Sicht, wo ich hätte anhalten können. Ich vergrößerte die Karte, um zu sehen, was in der Nähe war, aber die nächste Ortschaft war 1 Stunde entfernt. Ich war mir nicht sicher, ob ich es sicher dorthin schaffen würde. Und nach ein paar weiteren Minuten wusste ich, dass es nicht gehen würde. Dann sah ich ein Schild, das eine Tankstelle 1/2 Meile weiter ankündigte, und verließ die Autobahn. Die Tankstelle war das einzige Gebäude an dieser Ausfahrt Bada, an einer Kreuzung 2 verlassen wirkender Straßen gelegen, die ins Nirgendwo zu führen schienen. Als ich auf den Parkplatz fuhr, bemerkte ich auch, dass das Hauptgebäude komplett dunkel war. Die Tankstellensäulen waren noch beleuchtet und schienen in Betrieb zu sein, aber vermutlich gab es nachts kein Personal, was mich deutlich unwohler fühlen ließ. Ich parkte seitlich und verbrachte die nächsten 5 Minuten damit, meine Umgebung zu beobachten, um sicherzugehen, dass der Ort sicher war. Soweit ich sehen konnte, war niemand unterwegs. Kein Auto hielt zum Tanken an und kein einziges Fahrzeug fuhr auf der Straße vorbei. Es war ein unheimlicher Ort. Das will ich nicht leugnen, aber ich fühlte mich nicht unbedingt in Gefahr, weil einfach niemand da war. Ich lehnte den Sitz komplett zurück, stellte den Motor ab und schlief ein. Ich erinnere mich nicht, auf die Uhr geschaut zu haben, bevor ich einschlief, aber als ich die Augen öffnete, war es 2 Uhr morgens. Ich war in diesem verwirrten Halbwachzustand und wusste nicht, warum ich aufgewacht war, bis ich ein metallisches Geräusch von draußen hörte. Ich drehte den Kopf Richtung Tankstelle. Dort stand ein Mann hinter einer der Säulen. Ich konnte sehen, wie er sich bewegte und an etwas hantierte, aber die Säule verdeckte größtenteils meine Sicht. Was ich nicht sah, war sein Auto. Es stand weder auf dem Parkplatz noch bei den Zapfsäulen. Er war allein. Ich schaute mich noch einmal um und bestätigte, dass es kilometerweit absolut nichts anderes gab. Der Mann hantierte weiter an etwas herum und nach einer Minute drehte er sich um und ging weg. Ich verlor ihn aus den Augen, als das Tankstellengebäude meinen Blickwinkel blockierte, aber es schien, als würde er zur Straße gehen. Nach ein paar Minuten ging ich davon aus, dass er wirklich weg war, aber ich hatte immer noch keine Ahnung, was er dort gemacht hatte. Ich fühlte mich etwas unwohl, war aber zu müde, um weiter darüber nachzudenken. Langsam schlief ich wieder ein, aber nicht für lange, bevor ich abrupt aufwachte, als ich etwas an mein Auto klopfen hörte. Ich drehte den Kopf und sah einen Mann durch das Fenster direkt neben mir in mein Auto starren. Mein Herz setzte fast aus, als ich hörte, wie er versuchte, die Türen zu öffnen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Sein Verhalten ließ fast vermuten, dass er nicht wusste, dass ich drin saß. Aber er starrte durch das Fenster. Also musste er, es sei denn, die Spiegelung war zu stark, äußerst böse Absichten haben. Ich blieb still. Doch dann drehte sich der Mann abrupt um und ging zur Seite der Tankstelle. Er bückte sich, um etwas aufzuheben, und sofort startete ich den Wagen und fuhr rückwärts davon. Der Mann wirbelte herum, hielt etwas, das wie ein Metallrohr aussah, in der Hand und starrte mich an, während ich davonfuhr. Mein Herz schlug so heftig, dass ich jetzt hellwach war, und das blieb ich für den Rest der Fahrt. Was dieser Mann vorhatte, ist etwas, das ich lieber nicht wissen möchte. Aber die Umstände waren einfach nur erschreckend. Er war eindeutig schon vorher dort gewesen und hatte auch etwas mit den Zapfsäulen gemacht. Es schien, als wäre ich nur Sekunden davon entfernt gewesen, dass er mein Fenster eingeschlagen hätte. Und was dann passiert wäre, möchte ich mir lieber nicht vorstellen. Was dieser Mann vorhatte, ist etwas, das ich lieber nicht wissen möchte. Aber die Umstände waren einfach nur erschreckend. Er war eindeutig schon vorher dort gewesen und hatte auch etwas mit den Zapfsäulen gemacht. Es schien, als wäre ich nur Sekunden davon entfernt gewesen, dass er mein Fenster eingeschlagen hätte. Und was dann passiert wäre, möchte ich mir lieber nicht vorstellen. Ich lebe mitten im Nirgendwo. Es ist flaches, trockenes Ackerland, so weit das Auge reicht, in alle Richtungen. Es gibt eine Hauptstraße, die nicht allzu weit von meinem Haus entfernt ist, aber das ist praktisch die einzige asphaltierte Straße hier. Alles andere sind Feldwege oder, wenn man Glück hat, Schotterpisten. Das nächste Dorf ist 20 Minuten entfernt und eigentlich nichts Besonderes. Ich bin 44 Jahre alt und im Ruhestand, also verbringe ich die meiste Zeit des Tages zu Hause. Das war ein normaler Tag für mich. Es regnete, wie es die ganze Woche über der Fall gewesen war, und ich war drinnen und folgte meiner Routine. Gegen Mittag beschloss ich, auf die vordere Veranda zu gehen, um eine Zigarre zu rauchen und den Regen zu genießen. Ich weiß nicht, wie lange ich dort saß, wahrscheinlich eine Stunde, als ich bemerkte, dass jemand den Feldweg heraufkam, der zu meinem Haus führt. Da das Gelände flach ist, konnte ich ziemlich weit sehen, obwohl der Regen die Sicht etwas erschwerte. Die Person fuhr ein Motorrad, so etwas wie ein Enduro- oder Adventure-Bike, und kam durch den Regen angerast. Es kam mir seltsam vor, aber ich nahm an, dass sie meinen Zufahrtsweg mit einem Feldweg verwechselt hatte. Doch sie fuhr weiter, bis sie wirklich nah an mein Haus herankam. Sie erreichte fast meine Garage, bevor sie anhielt. Der Mann schien älter zu sein, trug aber einen Integralhelm und blieb einfach auf dem Motorrad sitzen, starrte zu meinem Haus, bis er mich sah. Er beobachtete mich einen Moment, dann drehte er um und verschwand wieder in die Richtung, aus der er gekommen war. Es war wahrscheinlich eine der seltsamsten Begegnungen, die ich je auf meinem Grundstück hatte. Niemand kommt hierher, weil es auch keinen Grund dafür gibt. Ich musste davon ausgehen, dass es ein Irrtum war. Ich blieb noch eine Weile draußen, dann wurden Regen und Wind stärker, also ging ich wieder rein. Ich hatte den unerwarteten Besuch fast schon vergessen. Ich machte mir noch eine Tasse Kaffee und entspannte mich im Haus. Ich telefoniere eine Weile mit meinem Bruder und machte auch ein Nickerchen. Der Tag verlief ruhig, ohne Erledigungen oder anstehende Aufgaben. Doch gegen 20 Uhr änderte sich der Regen plötzlich. Es gab Donner, Blitze und einen wolkenbruchartigen Platzregen, der heftig auf das alte Dach prasselte. Aber irgendwie, inmitten all dessen, hörte ich das leise Geräusch eines starken Motors draußen. Es war dasselbe knatternde Geländemotorrad wie das, das schon am Tag hier gewesen war. Ich ging zum vorderen Fenster und sah ein Scheinwerferlicht, das sich durch den Nebel und den Regen kämpfte. In diesem Moment dachte ich nicht einmal darüber nach, wie verrückt es war, bei diesem schrecklichen Wetter nachts Motorrad zu fahren. Denn alles, was ich denken konnte, war: Warum war er zurückgekommen? Als er näher kam, schaltete er das Scheinwerferlicht aus und verschwand sofort. Ich konnte ihn überhaupt nicht mehr sehen. Ich wartete, aber diesmal kam er nicht bis zur Garage wie zuvor. Mehrere Minuten vergingen, ohne dass ich etwas sah oder hörte. Wohin konnte er verschwunden sein? Leider sind solche Situationen nicht leicht der Polizei zu melden, also war ich auf mich allein gestellt. Ich ging in mein Schlafzimmer und holte die Schrotflinte, die ich nur zur Selbstverteidigung aufbewahre. Ich hatte keine Ahnung, was vor sich ging, ob sie sich verirrt hatten, ob sie Hilfe brauchten oder ob sie gefährlich waren. Alles, was ich wusste, war, dass ich allein mitten im Nirgendwo war und sehr vorsichtig sein musste. Die nächsten 20 Minuten verbrachte ich damit, routinemäßig alle Fenster rund um mein Grundstück zu überprüfen. Ich sah nichts, bis ich eine weitere Runde drehte und aus dem hinteren Fenster etwas im Nebel ausmachte. Es bewegte sich schnell und verschwand wieder. Die unheimliche Natur dieses Moments ließ mich erschaudern. Nichts klar sehen zu können und keine wirkliche Möglichkeit zu haben, zu verstehen, was vor sich ging, machte es so verstörend wie nur möglich. Dann hörte ich schlammige Schritte direkt an der Außenwand meines Hauses, die durch den Matsch und das Wasser patschten. Jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster schaute, wichen sie zurück. Ich wusste wirklich nicht, was ich tun sollte. Ich hatte das Gefühl, dass, wenn ich das weiter zuließ, die Dinge noch unberechenbarer und möglicherweise gefährlicher werden könnten. Offensichtlich waren ihre Absichten nicht harmlos. Ich ging in die Garage und stieg in meinen Pickup. Schnell öffnete ich das Garagentor, fuhr hinaus und schloss es wieder. Mein ganzer Körper zitterte die ganze Zeit, während ich betete, dass die Situation nicht eskalieren würde. Ich fuhr den Pickup weiter nach vorn und drehte ihn so, dass er auf das Haus zeigte. Dann schaltete ich das Fernlicht und die zusätzlichen Scheinwerfer ein. Sofort wurde das ganze Haus erleuchtet und dort, direkt vor einem der Fenster, stand ein Mann. Er war komplett in Schwarz gekleidet und hielt einen Hammer in der rechten Hand. Es sah aus, als versuche er, durch das Fenster zu spähen, und vielleicht hatte er mich nicht einmal aus der Garage kommen hören wegen des Donners und des Regens. Der Mann rannte hinter das Haus. Ich sah, wie er auf sein Motorrad stieg, das im Gras abseits des Hauses lag. Dann fuhr er in der Dunkelheit davon. In dieser Nacht habe ich kein Auge zugemacht. Am nächsten Tag fuhr ich ins Dorf und meldete den Vorfall dem Sheriff. Ich weiß nicht, wer dieser Mann war, aber als ich den Hammer in seiner Hand sah, schien klar, dass er gewaltsam eindringen wollte und wahrscheinlich böse Absichten hatte. Zum Glück musste ich es nicht auf die harte Tour herausfinden. Das geschah Mitte November letzten Jahres. Man hatte mich gerade wegen Budgetkürzungen im Büro entlassen. Glücklicherweise hatte ich etwas Geld gespart, um mich über Wasser zu halten, während ich nach einem neuen Job suchte. Mehrere Wochen lang saß ich zu Hause und durchforstete Stellenangebote auf meinem Laptop. Nach den ersten 2 Wochen begann ich ungeduldig zu werden. Ich hatte mich auf fast alle Positionen beworben, die mich interessierten, und keine einzige Rückmeldung erhalten. Schließlich suchte ich auf weniger bekannten Websites. Auf einer davon hatte ich etwas mehr Glück und fand einige neue Optionen, auf die ich mich bewerben konnte. Noch am selben Tag erhielt ich endlich eine E-Mail von einem von ihnen. Der Manager stellte sich als Zack vor und erwähnte in der E-Mail, dass sein Terminkalender ziemlich voll sei, er aber noch am selben Abend ein Vorstellungsgespräch mit mir führen wollte, falls möglich. Ich war nicht wirklich vorbereitet, und fühlte mich nicht wohl dabei nachzufragen, warum es ausgerechnet heute Abend sein musste. Aber ich wollte die Gelegenheit auf keinen Fall ungenutzt verstreichen lassen. Ich dachte, mich so kurzfristig vorzustellen, wäre eine gute Möglichkeit, mein Engagement zu zeigen. Die Stelle schien eine einfache Vertriebsposition zu sein, aber das Gehalt war es wert. Ich sagte das Gespräch zu und Zack schickte mir die Adresse mit der Anweisung, um 19.30 Uhr dort zu sein. Ich machte mich fertig und fuhr los, kam 15 Minuten zu früh an. Ich hatte keine Zeit gehabt, etwas über das Unternehmen zu recherchieren, also wusste ich nicht, was mich erwarten würde. Der Ort, an dem ich ankam, war der Parkplatz eines kleinen Gebäudes. Von außen war nicht erkennbar, wofür das Gebäude genutzt wurde. Es trug nur eine Hausnummer. Ich nahm an, dass es sich um ein Büro handelte, da es um einen tahen Vertriebsjob ging. Aber es war schwer zu sagen, denn alle Lichter waren aus. Der Parkplatz war auch leer. Irgendetwas passte nicht. Ich überprüfte die Adresse noch einmal und suchte sie online, aber es erschien derselbe Ort. Das Gebäude hatte kein Code bei Google. Ich rief die Nummer an, die in Zacks E-Mail angegeben war, aber niemand hob ab. Ich versuchte es mehrmals, ohne Erfolg. Ich wartete bis 15 Minuten nach der vereinbarten Zeit und beschloss dann zu gehen. Ein dunkles, leeres Gebäude, niemand auf dem Parkplatz und keine Antwort vom Interviewer, die ganze Situation kam mir verdächtig vor. Im Nachhinein hätte ich mir der Möglichkeiten bewusster sein sollen. Ich fuhr nach Hause, verärgert über die verschwendete Zeit, aber entschlossen, es hinter mir zu lassen. Ich sagte mir, ich würde mich an die üblichen Jobbörsen halten und die Suche am nächsten Tag fortsetzen. Ich wusste nicht, ob Zack mir versehentlich die falsche Adresse gegeben hatte oder was wirklich los war, aber ich wollte keine weitere Zeit damit verschwenden, darüber nachzudenken. Ich holte mir ein Bier aus dem Kühlschrank, setzte mich auf die Couch, öffnete es und schaltete den Fernseher ein. Ohne Job hatte ich keine Schlafenszeit, also blieb ich entspannt sitzen, bis ich müde wurde. Allerdings hörte ich in dieser Zeit immer wieder ein Geräusch oben, wie ein Knarren in der Decke. Ich schaute ein paar Mal aus dem Fenster, um zu sehen, ob es draußen windig war, aber das war es nicht. Das Geräusch beunruhigte mich nicht allzu sehr. Es klang nicht ungewöhnlich. Ich glaube, gegen 22 Uhr wurde ich müde. Ich schaltete den Fernseher und die Lichter unten aus und ging dann ins Schlafzimmer. Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass ich mich ins Bett legte und fast sofort einschlief. Bis ich plötzlich wieder aufwachte. Meine Augen öffneten sich in dem völlig dunklen Raum. Während ich dort lag, hörte ich dasselbe Knarren, das ich schon vorher gehört hatte. Es war nah, als käme es von der anderen Seite des Zimmers. Ich sah mit meinen müden Augen dorthin, konnte in der Dunkelheit kaum etwas erkennen. Doch dann hörte ich ein langsames, leises Geräusch, das ich erkannte. Es war die Schiebetür des Kleiderschranks, die sich öffnete. Meine Augen weiteten sich ein wenig und ich sah nur den Umriss der Schranktür, die sich langsam bewegte. Ich fühlte mich fast wie gelähmt, gefangen in diesem Moment, unfähig, mich zu bewegen, während ich zusah. Mein Verstand war nicht ganz überzeugt, dass das real war. Erst als der Schrank aufhörte, sich zu bewegen und eine Gestalt daraus hervorkam, reagierte mein Körper und brach aus diesem erstarrten Zustand aus. Ich griff nach meinem Handy und sprang aus dem Bett, weg von der Seite, wo der Schrank stand. Die Gestalt bewegte sich nicht. Sie blieb einfach stehen und starrte mich an, als würde sie erwarten, dass ich sie irgendwie nicht gesehen hätte. Aber jetzt, auf den Beinen und mit Augen, die sich besser an die Dunkelheit gewöhnt hatten, war ich mir zu 100 sicher, dass das, was ich sah, real war. Ich rannte aus dem Zimmer und aus meinem Haus, während ich mit einem 911-Operator sprach. Es war wahrscheinlich dumm, aber ich blieb im Vorgarten meines Hauses stehen und blickte durch die Haustür die Treppe hinauf. Ich wollte nicht, dass derjenige, der drinnen war, unerkannt entkommen konnte. Natürlich hätte er gefährlich und bewaffnet sein können, also war es nicht die klügste Entscheidung. Ein paar Minuten später trafen zwei Polizisten ein. Ich sah niemanden die Treppe herunterkommen, also sagte ich ihnen, wo ich den Typen zuletzt gesehen hatte. Sie gingen hinein und fanden ihn versteckt immer noch im Kleiderschrank. Als sie ihn herausbrachten und zum Streifenwagen führten, konnte ich nicht glauben, wie verstörend dieser Mann aussah. langes, fettiges, zerzaustes Haar, schmutzige Kleidung und kalte, feindselige Augen. Er sagte kein Wort darüber, was er dort gemacht hatte. Aber es dauerte nur ein paar Tage, bis die ganze Geschichte herauskam. Er hatte gefälschte Stellenanzeigen auf mehreren Websites erstellt. Tatsächlich gab es hunderte von gefälschten Anzeigen, die er für alle möglichen Jobs veröffentlicht hatte. Am beunruhigendsten war, dass er alle Informationen von meinem Lebenslauf hatte, den ich eingereicht hatte, und genau wusste, wann ich das Haus für das Vorstellungsgespräch verlassen würde. Also war er eingedrungen, während ich nicht da war. Die ganze Nacht über war er in meinem Haus gewesen, nur wenige Meter von mir entfernt, während ich schlief. Doch wir erfuhren nie, was er vorhatte. Ohne sein Geständnis gibt es keine Möglichkeit zu wissen, was in dieser Nacht passiert wäre. Ich verbrachte das Wochenende im Haus meiner Freundin. Sie war mit ihrer Familie verreist, hatte aber eine kleine Katze, die Angst vor Gewittern hatte, und für dieses Wochenende war ein sehr heftiges Unwetter angekündigt. Allerdings war ihre Katze sehr unabhängig und blieb normalerweise einfach allein in dem Raum, in dem sie gerade sein wollte. Das Gewitter hatte bereits am Tag vor der Abreise meiner Freundin begonnen und zog sich über das ganze Wochenende hin. Dies passierte an einem Samstag. Ich hatte die Nacht ohne Probleme dort verbracht. Ihre Katze Molly hatte keine Probleme mit dem Gewitter. An diesem Morgen genoss ich es, mich auf ihrem bequemen Sofa zu entspannen und zu lesen. Ich liebte es immer, bei ihr zu bleiben, weil ihr Haus mitten im Wald stand. Es fühlte sich so abgeschieden und friedlich an. Mitten am Tag jedoch klingelte das Festnetztelefon. Das war zu einer Zeit, als diese noch üblich waren. Ich ging ran, falls sie versuchte, mich zu erreichen, aber es stand unbekannte Nummer da, also nahm ich nicht ab. Doch ein paar Minuten später klingelte das Telefon erneut. Wieder stand da unbekannte Nummer. Der Anruf endete, aber diesmal hinterließ der Anrufer eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Es war eine tiefe, männliche Stimme, die nur ein einziges Wort sagte: den Namen meiner Freundin, als fragte er, ob sie ihn hören könnte. Dann legte er nach ein paar Sekunden Stille auf. Ich wusste nicht, ob es jemand war, mit dem sie sprach. Ein Familienmitglied oder so. Also schickte ich ihr einfach eine Nachricht, um sie wissen zu lassen, dass jemand auf der Festnetznummer angerufen hatte. Obwohl ich es seltsam fand, dass es als unbekannte Nummer angezeigt wurde. In den nächsten 3 Stunden kamen 2 weitere Anrufe von derselben Nummer, aber ohne weitere Sprachnachrichten. Meine Freundin antwortete nie, ich nehme an, sie waren beschäftigt. Ich machte mir nicht allzu viele Gedanken darüber und dachte, es wäre nichts. Ich bereitete Essen zu und verbrachte den Rest des Tages ohne viel Aufhebens. Später, gegen 20 oder 21 Uhr, suchte ich mir einen Film aus, den ich im oberen Stockwerk schauen wollte. Ich war etwa auf der Hälfte, als ich mich daran erinnerte, nach Molly zu sehen und sicherzustellen, dass sie Futter und Wasser hatte. Ich ging die Treppe hinunter, war aber überrascht, sie direkt vor der Haustür stehen zu sehen, die unverwandt auf den Türspalt starrte, als würde sie erwarten, dass sie sich öffnete. Ich rief sie beim Namen und sie sah mich an, aber nur für einen Moment, bevor sie wieder zur Tür blickte. Um ehrlich zu sein, machte mir das ein bisschen Angst. Ich ging zur Tür und schaute vorsichtig durch den Türspion auf die Veranda. Das Glas war vom Regen beschlagen, also war alles verschwommen, und ich konnte nichts klar erkennen. Doch dann bewegte sich etwas, gerade genug, dass ich merkte, dass da etwas oder jemand auf der anderen Seite der Veranda stand. Ich fühlte mich etwas unruhig, beobachtete aber weiter und versuchte besser zu sehen, was ich da sah. Ich wollte sicher sein, ob da wirklich jemand draußen war, aber ich wollte die Tür auch nicht öffnen, falls tatsächlich jemand dort war. 2 bis 3 Minuten vergingen, ohne dass sich etwas an dem, was ich sehen konnte, änderte. Ich dachte, vielleicht machte ich mir ohne Grund Sorgen. Schließlich, wenn jemand da wäre, hätte er schon geklingelt. Ich ging weg, um Mollys Futter und Wasser zu überprüfen und mir ein paar Snacks für den Film zu holen. Als ich wieder an der Tür vorbeikam, war Molly nicht mehr da. Ich schaute noch einmal durch den Türspion, nur um sicher zu gehen, und etwas sah anders aus. Es war immer noch beschlagen und verschwommen. Aber eine der Formen, die ich zuvor gesehen hatte, war weg, als wäre sie verschwunden. Hatte da wirklich die ganze Zeit jemand gestanden? Unbehaglich wegen der ganzen Sache nahm ich Molly und brachte sie mit mir ins Schlafzimmer. Ich spielte den Film wieder ab und setzte mich aufs Bett. Doch während des gesamten Films konnte ich ein beunruhigendes Gefühl nicht abschütteln. Nach etwa 30 Minuten sprang Molly plötzlich vom Bett und ging zur Schlafzimmertür. Sie kratzte nicht und sah mich an, als wollte sie raus. Sie starrte nur unverwandt auf den Türspalt, genau wie bei der Haustür, als stünde jemand direkt dahinter. Mein Herz begann heftig zu klopfen. Ich rief sie mit zitternder Stimme beim Namen, aber ihre Aufmerksamkeit blieb auf die Tür gerichtet. Ich stand vom Bett auf und ging leise zur Tür. Dann legte ich mein Ohr daran. Ich hörte nichts. Dann bückte ich mich und schaute durch den Spalt unter der Tür. Mein ganzer Körper zuckte heftig zurück. Da stand jemand direkt auf der anderen Seite, nur wenige Zentimeter entfernt. Meine Augen wanderten sofort zum Türknauf. Ich hatte ihn nie abgeschlossen. Ich drehte den Riegel schnell um und fast sofort lief die Person auf der anderen Seite von der Tür weg. Sie rannte die Treppe hinunter und ich hörte nichts mehr. Ich rief die 911 und dann meine Freundin an. Als die Polizei eintraf, war das Haus leer und niemand war in der Nähe. Mit allen Informationen schien es, als wäre der Eindringling wahrscheinlich ein Stalker gewesen. Vielleicht derselbe, der angerufen hatte. Sie versuchten, die Telefonnummer zurückzuverfolgen, hatten aber kein Glück. Im Grunde endete der Fall damit. Ich fühle mich schlecht für meine Freundin. Denn wer auch immer dieser Mann war, er stalkte definitiv sie, nicht mich. Ich weiß nicht, ob es Zufall war, dass er an dem Wochenende auftauchte, als sie nicht da war, oder ob er versuchte, in ein Haus einzudringen, von dem er dachte, es wäre leer. Schließlich hatte ich nie ans Telefon gegangen, also waren sie sich wahrscheinlich sicher, dass niemand da war. Vielleicht wollten sie warten und sie überraschen, wenn sie aus dem Urlaub zurückkam. Wir haben nie herausgefunden, wer es war oder was er vorhatte.